Also das sagt Jesus, der Teufel kommt und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Also dabei ist mir wichtig, es ist nicht so, dass der Feind einfach kommen kann und einfach uns was wegnehmen kann. Also wir sind nicht im geringsten dieser Aktivität irgendwie hilflos ausgeliefert. Sondern das kann nur dann geschehen, wenn wir das erlauben. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, wir sind berufen zur Freiheit der Kinder Gottes. In dem Moment, wo wir von Neuem geboren wurden, sind wir aus dem Bereich der Finsternis hineingerettet worden in das Reich des Lichts. Wir sind jetzt unter der Herrschaft Christi und der Feind kann nicht einfach kommen und uns einfach etwas rauben. Sondern das kann nur dann geschehen, wenn wir das erlauben, wenn wir dem tatenlos zusehen, wenn wir dagegen gleichgültig sind. Also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, wenn der Teufel kommt und mir Sachen raubt, was soll ich da machen? Also wir sind unter der Herrschaft Christi und der Feind kann nicht einfach irgendwelche Dinge tun, sondern er nutzt in der Regel Gleichgültigkeit oder Trägheit oder auch Unwissenheit. Aber wir leben unter der Herrschaft von Jesus und wir sind von ihm geschützt. Und wenn wir mit dem Wort Gottes agieren und das Wort Gottes unsere Gedanken richten lassen oder anders ausgedrückt, vom Wort Gottes unsere Gedanken beeinflussen lassen, dann sind wir sehr gut gerüstet, dass wir nicht auf die Weise bestohlen werden. Weil unter manchen Kindern Gottes ist so eine Idee, dass der Feind, oder dass Gott gerade so mit Mühe und Not irgendwie einen Zacken mehr Macht hat als der Feind. Und die Größen oder die Kräfteverhältnisse sind bei Weitem nicht so. Gott ist Gott und Jesus hat für immer gesiegt. Und aus der Perspektive Gottes ist der Feind klein und ein Staubkorn. Und durch unsere neue Geburt, dass wir Jesu Eigentum sind, können wir herrschen in diesem Bereich. Das, was Gott von Anfang an vorhatte, dass wir herrschen sollten, Adam und Eva herrschen sollte, das ist damit wiederhergestellt. Auch wir können herrschen, auch über unsere Gedanken. In Bezug auf die Pläne Gottes ist das von entscheidender Bedeutung, dass wir darüber herrschen. Ja, dann gehen wir weiter. Matthäus 13. Da haben wir ja dann anderes von dieser Saat fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und dann die Auslegung, die Jesus ergibt in Matthäus. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. In Markus ist es so formuliert, Menschen des Augenblicks, die bei Bedrängnis oder Verfolgung sich ärgern. Und Lukas steht mit, das Wort mit Freuden aufnehmen, haben keine Wurzel. In der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also hier haben wir wieder den Sachverhalt in Anführungszeichen nur bekehrt oder von Neuem geboren. Ist Jesus mein Retter und auch mein Herr? Dieser Teil des Gleichnisses hat etwas mit der Unfähigkeit oder der Unwilligkeit zu tun, einen Preis zu zahlen. Und hier ist als Ursache für Abfall Bedrängnis genannt. Oder das Ungeübtsein in Bedrängnissen. Und das hat im Wesentlichen etwas mit der Kraft vom Kreuz zu tun. Und das möchte ich näher erklären. Da gibt es eine Passage im 2. Timotheus, wo ich glaube, dass die in engem Zusammenhang damit steht. Das ist 2. Timotheus 3. Ich lese das mal vor, auf Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Nun könnte man ein bisschen meinen, ja, das ist halt eine Beschreibung der Ungläubigen. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, würde ich sagen, das ist überwiegend zutreffend. Und dann steht plötzlich Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesen wende dich weg. Das ist übrigens die andere Schriftstelle, die auf dem kleinen Zettel stand, von dem ich euch anfänglich erzählte. Und dieser Vers, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, über den Vers habe ich viele, viele Jahre nachgesonnen. Ich habe nicht verstanden, lange Zeit, worum geht's hier? Also irgendwie ist die Aufzählung vorher mit den vielen Negativeigenschaften ja schon irgendwie eine Aufzählung von Leuten, die sich zumindest Christen nennen. Und ich habe das eben nochmal nachgeschaut, die NGÜ übersetzt es auch so. Also die ganze Aufzählung überspringe ich von all den negativen und schlimmen Eigenschaften. Und dann dieser Vers 5. Also die, die voll Hass sind auf das Gute und zu jedem Verrat bereit, die vor nichts zurechtschrauben, um ihre Ziele zu erreichen, werden von Hochmut verblendet sein, ihr Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Und jetzt Vers 5, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das ist die Kraft vom Kreuz. Die Kraft vom Kreuz, die Kraft Gottes, die in der Lage ist, tatsächlich unser Wesen, unseren Charakter, unser Herz zu verändern. Und das ist eine Auflistung von Leuten, die sich Christen nennen und vielleicht Gottesdienste besuchen, aber genau diese Kraft vom Kreuz verleugnen. Und solche Menschen argumentieren, wir sind doch alle nur Menschen, wir sündigen doch alle. Und so extrem kann man es ja nur nicht sehen. Und wenn wir weiterlesen, Vers 7, werden die Menschen beschrieben als Leute, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. In dem Gleichnis ist die Rede davon, das sind Leute, die nehmen das Wort mit Freuden auf, Halleluja, preist den Herrn, und in Zeit, wo Verdrängnis sich ankündigt oder Verfolgung kommt, ärgern sie sich oder nehmen Anstoß oder fallen ab. Und hier kommt auch die Formulierung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Das meinte ich, oder das ist auch ein anderes Wort für diese Zeit der Prüfung und der Vorbereitung, dass unser Glauben bewährt sein muss. Und ein Hindernis dafür, dass wir in unsere Berufung kommen, ist, dass unser Fundament nicht stimmt oder dass wir zu den Leuten gehören, die die Kraft Gottes verleugnen. Die Kraft vom Kreuz, die Kraft, die wirklich in unserem Leben maßgebliche oder handfeste Änderungen herbeiführen kann. Und Menschen, die diese Kraft verleugnen, argumentieren, wir sind ja Menschen und jeder macht ja Fehler und guck mal, die anderen, die sündigen noch viel schlimmer und so schlimm ist das doch nicht. Aber Jesus ist gestorben, um uns wirklich von Sünde zu befreien und hat uns befreit von dieser Macht der Sünde. Und die Kraft vom Kreuz muss in unserem Leben wirksam sein. Und Jesus gibt mehrere Aufforderungen in den Evangelien, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Und das Kreuz auf sich nehmen meint nicht, wir sind vielleicht krank und das ist jetzt eine Krankheit, die uns der Herr gegeben hat und die müssen wir jetzt irgendwie tragen. Unser Kreuz auf uns nehmen meint, dass wir täglich, wie es das Wort sagt, unser Ich, unser Fleisch kreuzigen, unseren Eigenwille, unser Recht auf Selbstbestimmung, unser Egoismus. Dass wir täglich in dieser Bereitschaft sind, das zu kreuzigen. Und das ist wieder dieses Geheimnis. Römer 6 spricht davon, dass wir in der Taufe mitbegraben sind mit ihm, unser alter Mensch mitbegraben wird in den Tod Christi und ein neuer Mensch aufersteht. Und das spricht davon als eine Tatsache, die in dem Moment geschieht. Und gleichzeitig fordert Jesus uns auf, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und das meint, die Kraft des Kreuzes anwenden auf diesen Drang in uns, dass unser Ich wieder die Regie übernehmen will. Unser Recht auf Selbstbestimmung, unser Egoismus, Ich. Und ich denke, das sind sehr, sehr ernste Worte, die Paulus hier schreibt über Leute, die genau diese Kraft verleugnen, die genau das umgehen, die das Kreuz nicht wollen in ihrem Leben, die das Kreuz nicht anwenden wollen auf ihr Leben. Und das hat zur Folge, dass wir dann nicht bewährt sind im Glauben. Aber wir sollen bewährt sein. Und die Bewährung kommt durch dieses Kreuz auf sich nehmen. Jesus gibt da verschiedene Aussagen. Wer mir nachfolgen will, der. Und dann kommen Bedingungen, die sind einfach und klar formuliert. Und man kann die ganzen Bedingungen zusammenfassen, alles oder nichts. Wer mir nachfolgen will, muss alles andere hinter sich lassen. Und auch im Bild, wenn wir schauen, wie Jesus die ersten Jünger beruft, er kommt dorthin an den See und sagt zu ihnen, kommt und folgt mir nach. Und sie standen auf und folgten ihm nach. Das heißt, sie haben in der Tat, sprichwörtlich, alles stehen und liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Und das ist ein Bild auch für uns. Jesus nachfolgen bedeutet eben 100% Jesus nachfolgen. Also die Kraft vom Kreuz Christi, die uns befreien kann, die uns herrschen lässt über Sünde. Und wenn wir diese Kraft nicht bejahen und begrüßen in unserem Leben, bleibt unser Glaube unbewährt. Dann kommt nicht die Veränderung unserer Herzen oder die Charakterveränderung, die wir brauchen, um in unsere Berufung zu kommen. Und damit ist das ein Hindernis für unsere Berufung. Und im Bild gesprochen ist ja davon die Rede, nicht viel Erde, worauf die Saat fiel, oder nicht tiefe Erde, oder keine Feuchtigkeit, steht im Lukas. Der Same fiel auf Boden, wo nur wenig Erde war, oder keine tiefe Erde, oder Erde ohne Feuchtigkeit. Und daraus folgte, das Ganze konnte keine Wurzeln treiben, und als die Sonne kam, ist das Ganze verbrannt und verdorrt. Und Jesus hat es selbst so erlebt, wir können das nachlesen, es gab Zeiten, wo ihm viele, viele Menschen gefolgt sind, ich denke Tausende. Und es kam an einem Punkt, wo Jesus ernstere Sachen des Reiches Gottes ausgebreitet hat, angekündigt hat, dass er selber gekreuzigt werden würde und verschiedene Lebenssachen angesprochen hat. Und das hat vielen, vielen Leuten nicht mehr gefallen. Es gibt einen Moment, wo steht, dass viele ihn verlassen haben. Bis dahin waren Wunder, viele Kranke wurden geheilt, große Freude. Ich denke, das war auch extrem spannend, Jesus nachzufolgen und zu sehen, was er tun würde. Und dann kam ein Punkt, wo Jesus ernstere Dinge angesprochen hat. Und wir können nachlesen, dass viele ihn verlassen haben zu der Zeit. Vielen hat es nicht mehr gefallen. Das ging so weit, dass Jesus sogar seine 12 Jünger fragt, wollt ihr mich auch verlassen? In Bezug auf Berufung bedeutet das, wir brauchen die Kraft vom Kreuz in unserem Leben. Wir sollen das Kreuz täglich auf uns anwenden, damit unser Glaube bewährt wird. Damit nicht, wenn die Sonne aufgeht, das alles verdorrt oder verbrennt. Menschen des Augenblicks, sagt Jesus in Matthäus. Heute so, morgen so. Dann gibt es den dritten Bereich in dem Gleichnis. Schauen wir wieder zu Matthäus 13. Das ist dann Vers 7. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. In Markus steht da noch geschrieben, die Dornen sprossen auf, erstickten es, und es gab keine Frucht. Und die Auslegung von Jesus dazu ist, das ist dann Matthäus 13, 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und erbringt keine Frucht. Und im Markus ist noch ergänzt, außer die Sorgen der Zeiten, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen. Das ist noch im Markus festgehalten, wie Jesus das Gleichnis auslegt. Und im Lukas steht, durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt der Samen. Und solche Menschen bringen nichts zur Reife. Und ich denke, im normalen Arbeitsprozess in jeder Firma sind die Mitarbeiter kostbar und wertvoll, die Dinge zu Ende bringen. Es gibt eine Menge Leute, die eine Menge Dinge anfangen. Und es gibt eine Menge Leute, die eine Menge Ideen haben. Aber es gibt nicht so viele Leute, die Dinge zu Ende bringen. Aber darauf kommt es an bei Berufung. Finde ich eine sehr interessante Formulierung. Bringen nichts zur Reife. Also hier ist genannt, Sorge der Zeit, Betrug des Reichtums, Begierden nach den übrigen Dingen. Und da möchte ich das lesen, was Jesus sagt, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und nun ist Mammon nicht gleich Geld. Ich glaube, dass Mammon eine Person ist, eine dämonische Person, die eine verführerische Kraft hat und uns dazu bringen möchte, dass wir das Geld lieben. Das Geld als solches ist, ein Zahlungsmittel ist neutral. Geld als solches ist nicht schlecht. Aber es wird zum Problem in unserer Nachfolge, wenn wir das Geld lieben. Und Jesus schließt das aus, dass wir ihm folgen können und das Geld lieben können. Sorgen, Geldliebe, Vergnügungen. Und das gehört zu den Strategien des Feindes, uns mit den alltäglichen Dingen so zu beschäftigen, dass für Dinge darüber hinaus keine Zeit mehr bleibt. Und das ist ja ein Umstand, den man sehr, sehr viel hört, dass wir keine Zeit haben. Wir haben immer so viel zu tun. Und das ist eine sichere Tatsache. Wenn wir in unsere Berufung kommen wollen, müssen wir dafür Zeit haben. Egal wie du das organisierst, wie du das klärst. Wenn du keine Zeit hast, kommst du nicht in deine Berufung. Du musst dafür Zeit haben. Und es ist eine Strategie vom Feind, uns mit Sorgen um die alltäglichen Dinge und mit der Liebe zum Geld so zu verstricken, so zu beschäftigen, dass darüber hinaus nichts mehr geht. Und das, glaube ich, ist ein ultimatives Problem, vor allem der Christen in den rascheren westlichen Ländern. Das führt zu diesem Achterbahn-Christsein, wo man sich von Veranstaltung zu Veranstaltung schleppt und ist halbwegs aufgebaut, wenn die Versammlung gut war und in der Woche geht es wieder abwärts und am nächsten Sonntag, hoffentlich baut mich der Pastor wieder auf. Bringen nichts zur Reife. Also es lohnt sich, wenn wir für uns das Gefühl haben, wir haben zu wenig Zeit. Es lohnt sich, das mal in Ruhe zu durchdenken. Wo geht meine Zeit hin? Was tue ich in meiner Zeit? Wo werde ich mit Sachen beschäftigt, die einfach nur Zeit stehlen? Es lohnt sich, darüber mal in Ruhe Gedanken zu machen. Und gerade für Leute, die berufsmäßig stark eingespannt sind und nach einem fest geplanten Terminkalender auch arbeiten und leben müssen, selbst dann kann ich in einem Kalender eintragen, wann ich Zeit habe mit Gott. Und wenn dann ein anderer Termin kommt, wo in meinem Kalender schon steht Zeit mit Gott, dann habe ich eben keinen anderen Termin. Auch das ist möglich. Ich kann also genauso meine Termine, um in meine Berufung hineinzuwachsen, in den Kalender schreiben wie andere geschäftliche Termine. Und dann steht da nichts anderes drin und dann habe ich dafür Zeit. Also in unsere Berufung hineinzukommen, ist auch eine Sache, die eine gewisse Planung und Zielstrebigkeit erfordert. Es lohnt sich mal drüber nachzudenken, wo will ich sein in 10 Jahren in Bezug auf meine Berufung, nicht jetzt meine momentane Beschäftigung oder meinen Beruf. Ich erinnere mich, das ist viele Jahre her, ich denke es war irgendwann 2002, 2003 in dieser Spanne, da hatte ich mir mal Zeit genommen mit dem Herrn und gebetet und auf Gott gehört und ich betete dafür, dass eben mich Gott voranbringt in dem, wozu er mich gerufen hat. Und ich glaube, dass das der Heilige Geist schon zeitig angelegt hat und dass da in mir eine Sehnsucht gewachsen ist, das Wort zu lehren, Gemeinden zu unterstützen und alles, was damit zusammenhängt. Weil ich glaube, wenn Gemeinden gut sind, dann sind auch die Dienste gut und alles andere. Dann geschieht all das, was von Gott aus geschehen soll. Ich glaube, dass das Basislager dafür für alles die Gemeinde ist. Und im Gebet leitete mich der Heilige Geist, einfach zu beten. Und das habe ich viele Male seitdem regelmäßig getan, dass ich Gott bitte, dass er mich schickt. Sag, Herr, bitte schick mich. Ich will Gemeinden unterstützen. Dort, wo Gemeinden niedergegangen sind, wo der Feind irgendwie es geschafft hat, Sachen kaputt zu machen, Sachen zu zerstören. Ich will dahin, sende mich, bring mich in Kontakt mit Menschen, wo es geraucht hat, wo du mich einsetzen willst. Habe ich viele, viele Male gebetet. Und bei dem Gebet damals war mir so, als ob der Heilige Geist plötzlich zu mir sagt, wo willst du denn hin? Und das hat mich kurz erstaunt. Weil mit der Frage hatte ich absolut nicht gerechnet. Ich war da noch viel stärker an dem Denken, der Herr muss alles sorgen und nicht du einfach nur Anweisungen befolgen. Und das bis ins Detail alles für mich schon entschieden und geregelt und geklärt ist. Und ich, was, wie, wo will ich hin? Und ich musste echt den Herrn fragen, war das jetzt wirklich eine Frage von dir? Und ja, wo willst du denn hin? Und da habe ich einen Moment nachgedacht und habe eine Liste mit Ländern aufgeschrieben, wo ich möchte, dass der Herr mich sendet. Und in vielen der Liste Länder war ich schon, in einigen noch nicht. Und ein Land zum Beispiel auf der Liste war Moldawien. Wir sind vor vielen Jahren mal durch Moldawien durchgefahren, hatten damals noch unsere zwei Jungs mit, die waren damals noch ganz klein und noch zwei Geschwister aus der Gemeinde. Und es war ein bisschen blauäugig, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Wir sind also von der Ukraine durch Moldawien nach Rumänien gefahren. Und zu der Zeit war in Moldawien so eine Region um Tiraspol herum fast autonom. Und die haben dann ihre eigenen Grenzen dort aufgestellt und wir wurden da ständig angehalten von sehr stark betrunkenen Soldaten ohne Schneidezähne und mit einem großen Maschinengewehr. Und die wollten immer irgendwie viel Geld, bis dahin, dass allen Ernstes mir an so einem Grenzposten dann ein Mann mit Uniform mir ein Visa verkauft hat, wo er mir eingeredet hat, dass ich ohne dem nicht weiterfahren darf. Und das haben wir auch bezahlt, ich weiß nicht mehr, es war damals noch D-Mark-Zeit. Und dann hat er von seiner Tageszeitung einen Rand abgerissen, hat auf den Rand meinen Namen auf meinen Pass geschrieben und hat gesagt, das ist mein Visa. Und ich war irgendwie heilfroh, dass wir weiter durften. Ich wusste, damals in Moldawien gab es absolut keine Wegweiser. Wir haben an jeder Kreuzung gebetet, wo wir hinfahren sollen. Und Moldawien ist extrem arm. Das war Jahre zuvor. Und in meinem Gebet betete ich unter anderem eben, schick mich nach Moldawien. Ich will dort Menschen ermutigen. Ich will dort Menschen dienen. Und dann ist jahrelang nichts passiert. Und letztes Jahr im Herbst, also jetzt 2013 im Herbst, kam über jemanden, den wir gut kennen in der Ukraine, in der E-Mail. Und die schrieb mir, der Pastor und vielleicht kennst du den noch und ich konnte mich auch erinnern, den habe ich mal getroffen in Odessa und der ist jetzt schon seit einigen Jahren in Moldawien und er fragt, ob du kommen könntest. Und da wusste ich, jawohl, Moldawien, habe ich gewartet, jetzt ist es soweit. Und da werden wir hingehen im Mai nach Komrad, also laut Google ist das irgendwo südlich von Chișinău und moldawische Kleinstädte sind wirklich menschlich gesehen zum Weinen. Das sind nur Plattenbauten und sonst nichts. Aber da leben Menschen, die Jesus lieben. Und das ist einfach mein Wunsch, ihnen zu dienen. Und ja, das ist viele Jahre her, vielleicht 10, 11 Jahre. Und jetzt geht da eine Tür auf. Also Berufung hat etwas damit zu tun, dass wir etwas wollen. Und dass wir das planen und dass wir mal nachdenken, ich will in 3 Jahren dort, in 5 Jahren dort, in 10 Jahren dort sein. Lass uns da mal konkreter sein, zielstrebischer, durchdachter. Und vor allem, lasst uns Leute sein, die etwas zur Reife bringen. Es gibt ausreichend Planlosigkeit im Leib Christi. Und ich glaube auch, wenn wir über Berufung sprechen, dass Gott uns Dinge ins Herz gibt und und dass es da einen Zug gibt und Sehnsüchte und dass das immer mehr, immer vollständiger, immer konkreter wird. Und ich glaube nicht daran, wie ich das immer wieder mal sehe, auch, dass Berufungen so komplett sich in ihrer Grundrichtung ändern. Und dass Menschen sagen, da hat mir das aufgetragen, ich mache jetzt das. Und ein Jahr später, total was anderes, weil das hat nicht funktioniert. Und wieder 3 Jahre später, nee, das hat nicht, ach nee, das machen wir nicht mehr. Wir haben jetzt vom Herrn das. Und dass es da so einen riesen Tick-Tack gibt, das glaube ich nicht. Also bei manchen Geschichten, wo es heißt, der Herr hat uns dazu und dazu beauftragt, so wie das dann ausgeht und wie das, ja, wie die Frucht ist, denke ich bei vielen Sachen, das war nie vom Herrn. Also wir sollen Dinge zur Reife bringen und das ist eine langfristige Sache. Und ich denke nicht, dass Gott mittendrin irgendwann komplett seine Meinung ändert und unsere Berufung komplett umändert in was völlig anderes. Also, die Strategie des Feindes ist, uns mit alltäglichen Dingen zu beschäftigen, uns mit Sorgen zu überfrachten, dass wir gedanklich in unserer Kapazität dort erschöpft sind. Und das ist wichtig zu wissen. Jesus ist sehr klar, wenn es um unsere leibliche Versorgung geht, dass er für uns sorgt. Wir haben das alles mit den Lilien auf dem Feld und den Kleidern Salomos und das mit den Vögeln, wo keins vom Himmel fällt, das ohne Gott, dass Gott das weiß. Also wir haben aus dem Wort genügend klare Zusagen, dass er für uns sorgt. Und immer wenn uns da Dinge beschleichen, Gedankendisziplin, verkehrte Gedanken raus, richtige Gedanken rein. Dann haben wir den vierten Teil. Und da steht, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. So kurz. Und die Auslegung, Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Im Lukas ist davon die Rede, ging auf und brachte 100-fache Frucht. Und dann die Auslegung von Jesus, da kommen die Worte hören und verstehen und Frucht bringen. Hören, aufnehmen und Frucht bringen. Oder im Lukas ist es nochmal anders formuliert, in ihrem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren. Da sind wir wieder bei dem, das Wort bewahren, damit umgehen, das in uns, in dem Safe einschließen und in uns arbeiten lassen. Und hier ist die Rede von einem redlichen und guten Herzen. Ein Herz, was sich hat formen lassen und in der Lage ist, das Wort zu bewahren. Und das kann Frucht bringen mit Ausharren, steht im Lukas. Bringen Frucht mit Ausharren. Also wie in der Natur auch, eine Pflanze wächst und braucht dafür eine gewisse Zeit. Und dass die Pflanze eine Frucht bringt, braucht Zeit. Frucht bringen ist kein Zeichen oder Wunder, was schlagartig geschieht. Es braucht immer Zeit. Und entscheidend dafür, nach dieser Schriftstelle, ist der Zustand unserer Herzen. Und also nach der Lutherbibel ist das übersetzt, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen. Und die NGÜ übersetzt, mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Und lassen sich nicht entmutigen. Oder in der Schlachter 2000 steht, welche das Wort, was sie gehört haben, mit feinem und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Oder in der Hoffnung für alle. Menschen, die Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annehmen, er bewahrt sie im Herzen und lässt sie durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Also hören, aufnehmen, bewahren, behalten. Mit Bereitwilligkeit oder Redlichkeit und mit standhaftem Ausharren oder mit Geduld und durch nichts beirrt und nicht entmutigt Frucht bringen. Und das ist unser Ziel, das ist vorgesehen für uns von dem Herrn. Also zusammenfassend, der Same, der auf den Weg fällt, Vögel kommen und fressen es auf. Und Jesus sagt, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Vögel als Symbol für Dämonen oder für unseren Feind, der kommt und Dinge rauben will. Du liest eine gute Zusage im Wort und sofort kommt der Gedanke, kann denn das sein? In Gedanken spielen sich solche Dinge ab. Deshalb sollen wir lernen, über unsere Gedanken zu herrschen. Und deshalb fordert uns die Schrift auf, dass wir sie unter den Gehorsam Christi bringen. Und dass wir über uns selbst und über Gott das denken, was die Schrift sagt. Das Beispiel von Abraham, da die Raubvögel verscheuchte, als sie auf die Tiere herabfahren wollten, mit denen dann oder durch das Blut der Tiere Gott mit Abraham einen Bund schloss. Also der Feind streut Gedanken des Zweifels und des Unglaubens, der Feind kommt, um Wahrheiten zu stehlen oder zu entstellen oder zu verdrehen. Erstens. Zweitens, das, was auf den Felsen fällt, wo es keine weiche oder tiefe Erde gibt, wo es keine Feuchtigkeit gibt, Menschen des Augenblicks mit Freuden aufnehmen, aber da sie keine Wurzel entwickeln, sobald das erste Problem auftaucht, keine Lust mehr. Zu anstrengend, zu schwierig, Gott hat mich vergessen, die anderen sind schuld und so weiter. Und das hängt eng mit der Frage zusammen, nur bekehrt oder von neuem geboren. Die Kraft vom Kreuz. Das dritte, Samen unter die Dornen. Dornen wachsen mit auf, ersticken das, was wachsen soll. Sorge der Zeit, Liebe zum Geld, Betrug des Reichtums oder Begierden nach den übrigen Dingen. Und wir dürfen Dinge genießen und Gott gönnt uns, dass wir Sachen besitzen und dass wir uns auch über die materiellen Dinge, die wir besitzen, freuen. Aber all das darf niemals einen Platz in unseren Herzen einnehmen, der uns bestimmt. Mein Opa hat früher immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen mehr. Und das gehört auch zu den Strategien des Feindes, um Berufungen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Weil er weiß, immer dann, wenn ein Mensch in seine Berufung kommt, bin ich der Verlierer, büße ich Land ein, büße ich Menschen ein, die ich schon hatte. Er weiß, dass er immer den Kürzeren zieht und deshalb bemüht er sich sehr stark, dass die Kinder Gottes gar nicht erst dort hineinkommen, gar nicht erst danach fragen. Und eine Strategie ist, uns zu beschäftigen mit den alltäglichen Dingen. Ja, und die gute Erde oder der gute Boden, wo 30, 60, 100-fache Frucht versprochen ist. Und ob wir nun zu denen gehören, die 30 oder 60 oder 100-fach bringen, sei mal dahingestellt. Wir sollen Frucht bringen und das ist der Wille Gottes und wir werden Frucht bringen. Wir werden Frucht bringen, wenn wir die Strategien des Feindes durchschauen und ihnen nicht auf den Leim gehen. Das hat Jesus versprochen. Und habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, auch ein Hindernis für Berufung ist, schlicht und ergreifend Gleichgültigkeit, wenn mir es halt egal ist. Da gibt es eine Stelle im 2. Chronik 29, Vers 11. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Seid nicht lässig. Und im Jeremia 48, Vers 10 steht sogar, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Gleichgültigkeit. Das ist gefährlich. Weil Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Und wir dürfen damit nicht lässig oder gleichgültig umgehen. Als war das nicht passiert oder als würde uns das nicht betreffen. Gleichgültigkeit, sehr, sehr gefährlich für unsere Nachfolge. Ein weiterer sehr einfacher Grund, warum manche nicht in ihre Berufung kommen, ist Faulheit. Wir hatten ja diese Stelle aus dem 2. Petrus, befleißigt euch oder strebt danach oder wendet allen Fleiß auf. Faulheit ist ein Hindernis. Und die Bibel spricht über Faulheit, zum Beispiel in Sprüche 20, Vers 4. Im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur anderen Zeit, dann ist nichts da. Also, was ich vorhin sagte, Berufung hat auch etwas mit Zielstrebigkeit zu tun und dass wir Dinge durchdenken. Und hier können wir sehen, der Bauer durchdenkt, wenn ich im Sommer oder nächstes Jahr eine Ernte einbringen will, muss ich vorher gesät haben. Im Winter pflügt der Faule nicht und dann sucht er zur anderen Zeit, aber da ist nichts da. Oder Sprüche 22, 13, der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Hier ist das angesprochen, diese Haltung oder diese Mentalität, ja, also wenn ich da jetzt mich schon bewegen würde, da könnte es ja sein, dass das schief geht und nicht funktioniert. Und das ist ja auch viel zu gefährlich. Ich erinnere mich noch, so die ersten Jahre nach der Wende, 90 bis 94, haben wir viel Hilfsgüter nach Rumänien gebracht. Und in meiner damaligen Firma war da Riesenbewunderung, dass wir uns getrauen, in so ein gefährliches Land zu fahren, weil alle halten noch die Bilder aus dem Fernsehen im Gedächtnis, wo auch dort wirklich Leute erschossen wurden. So unblutig wie hier in Deutschland ging das ja in Rumänien nicht ab. Und man hätte sagen können, das ist zu gefährlich und nein und das machen wir lieber nicht. Ich könnte getötet werden. Und hier steht, der Faule sagt, oft sind solche Einwände einfach nur verkleidete Faulheit. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Faulheit auch in Bezug auf, sich nicht mit dem Wort zu beschäftigen, keine Disziplin zu entwickeln im Gebet, was absolute Grundeigenschaften oder Grundvoraussetzungen sind, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören und damit eben auch lernen, das zu tun, was er uns aufträgt, in unsere Berufung zu kommen. Oder Sprüche 26, 16, der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Oder, der Vers ist auch schön, Sprüche 26, 15, hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzuführen. Was ich vorhin gesagt habe, Menschen, die etwas zu Ende bringen, die etwas fertig bringen, die so lange dranbleiben, bis was fertig ist. Was habe ich für Hilfsprojekte gesehen, die nicht fertig wurden und wo jetzt irgendwelches Zeug in der Landschaft rumsteht? Menschen, die etwas fertig bringen, die sind kostbar, darum geht es. Also hier wird auch diese Unfähigkeit beschrieben, Sachen zu Ende zu bringen. Die Hand in die Schüssel gesteckt und es ist ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen. Faulheit. Und dann, wir haben vorhin viel von Treue gesprochen, ein weiteres Hindernis ist natürlich Untreue. Oder ich würde es auch bezeichnen mit Unzuverlässigkeit. Der Herr möchte gerne, dass wir Leute sind, deren Wort gilt. Und wenn wir etwas versprechen, dass wir das halten. Dass wir nicht Leute sind, die keine Lust mehr haben oder denen es dann zu schwierig ist oder plötzlich andere Dinge wichtiger sind. Ich lese uns nochmal was vor aus der Übersetzung von der NGÜ aus Matthäus 5. Da sagt Jesus, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, also jetzt gibt Jesus eine präzisierte Anweisung, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Also das Schwören mit diesem riesigen Nachdruck beim Himmel oder bei der Erde oder bei Jerusalem oder beim Grab meiner Mutter oder was weiß ich, das sollen wir alles nicht tun, sondern euer Ja sei ein Ja. Das heißt, es hebt unser einfaches Ja auf die Ebene von diesem Schwur beim Himmel und der Erde. Und euer Nein, ein Nein. Wenn das in den Gemeinden gelernt wäre, gäbe es sehr viel Leid und sehr viel Missverständnisse weniger. Also im Osten sind wir oft damit konfrontiert, dass in Gemeinden Auseinandersetzungen stattfinden, weil man sich untereinander Geld leiden, das nicht zurückzahlt. Und das gibt ein Riesenproblem. Euer Ja sei ein Ja. Das heißt, du hast was versprochen, du hast was zugesagt und dann wirst du das um jeden Preis halten. Und nicht auf die Idee kommen, oh, das ist mir jetzt zu schwierig, oh, ich habe jetzt was anderes, ach, das habe ich vergessen. Untreue oder Unzuverlässigkeit, ein massives Hindernis für Berufung. Und wie wir schon gesagt haben, Gott schaut, ob wir im Kleinen treu sind, ob wir im Kleinen Wort halten. Ja, ja, nein, nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Also unser Wort oder unser Versprechen soll die Zuverlässigkeit haben, als hätten wir einen Eid geschworen. Dann habe ich noch ein bisschen im Internet recherchiert. Das wollte ich einfach mal noch so zum Besten geben, zum Thema keine Zeit. Da habe ich ja was gelesen aus der Zeitung Die Zeit. Das ist vom 17. Januar 2013. Deutsche verbringen täglich 2,4 Stunden in sozialen Netzwerken. Internetnutzer in Deutschland verbringen im Schnitt 2,4 Stunden täglich in sozialen Netzwerken. Das ergab eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Umfrage des Marktforschungsinstituts IPSOS. Vor allem die Jüngeren sind deutlich aktiver bei Facebook oder Twitter. Die unter 35-Jährigen, die sich in sozialen Netzwerken bewegen, sind dort durchschnittlich 2,7 Stunden am Tag aktiv. Die 36- bis 49-Jährigen kommunizieren 2,2 Stunden auf Facebook. Die 50- bis 64-Jährigen immerhin noch durchschnittlich 2 Stunden am Tag. Ich habe das mal hochgerechnet. 2,8 Stunden täglich bedeutet 19,7 Stunden pro Woche, bedeutet 84 Stunden im Monat. Also das muss jetzt nicht unbedingt auf uns zutreffen, aber es ist interessant, glaube ich, das mal zu hören, wenn wir doch umgeben sind von Leuten, die permanent klagen über keine Zeit. Ich habe auch noch andere Zahlen. Die sind auch ziemlich aktuell. Da gab es eine Erhebung vom 2. Januar 2014, also ganz neu, wonach der durchschnittliche Deutsche täglich 248 Minuten Fernsehen anschaut. Das sind 123 Stunden pro Monat. Wenn man die 123 Stunden pro Monat und die 113 Stunden in sozialen Netzwerken addiert, ergibt das 236 Stunden. Und das ergibt 9,8 Tage im Monat. Dann habe ich hier noch eine Zahl vom Februar 2010. Nutzungsdauer sozialer Netzwerke in Minuten. Und da ist Deutschland auch bei 227 Minuten pro Tag. USA 363 Minuten. Und Japan am allerwenigsten mit 157 Minuten. USA 360 Minuten am Tag, Spanien 290, Frankreich 250, Deutschland 227. Dann gibt es auch noch Erhebungen, dass in der Altersklasse, wo ich glaube bis 29, im Durchschnitt jeder Deutsche viermal am Tag von einem Mobilgerät aus sich in soziale Netzwerke bewegt. Viermal pro Tag. Und das ist ja nur ein ganz kleines Stück der Torte, wie wir Zeit verbringen als Deutsche allgemein. Das wollte ich einfach mal nur nennen, um die Sinne dafür zu schärfen, dass das Ding, ich habe keine Zeit, eine List des Feindes ist, die nicht mit Fakten zu untermauern ist. Und dass es tatsächlich so ist, dass wir in der Regel alle genügend Zeit haben, das Wichtige und Richtige zu tun. Und das hat etwas mit Prioritäten in unserem Leben zu tun. Wie ich eingangs sagte, wenn wir ein Ziel verfolgen, wo wir innerlich überzeugt sind, dass sich das lohnt, dieses Ziel zu verfolgen, haben wir dafür Zeit. Haben wir dafür Kraft, haben wir dafür Energie, haben wir dafür Geld. Und das möchte ich ermutigen, dass wir das einsetzen für die Dinge des Reiches Gottes. Weil Jesus hat uns versprochen, dass uns alles andere zufallen wird, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Das ist ein gewaltiges Versprechen. Matthäus 6, 33. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Also das sind, finde ich, mega krasse Zahlen. Ich habe noch andere Zahlen gefunden, dass es 770 Milliarden Facebook-Zugriffe gibt pro Monat. Aber das sind Zahlen, die sind schon ziemlich alt. Die müssen also im Moment noch wesentlich höher sein. Und da gibt es noch viele, viele andere Dinge. Und es lohnt sich, wenn wir merken, wir laufen unserer Zeit hinterher und wir kommen irgendwie nicht zum Eigentlichen. Es lohnt sich, da mal in Ruhe nachzudenken, was genau geschieht mit der Zeit, die ich habe. Und wo gibt es da Änderungen vorzunehmen. Bis dahin, dass ich für die wichtigen Dinge Termine in meinen Kalender bringe. Wenn ich eingebunden bin in irgendeiner Firma, wo mein Kalender vielleicht mit anderen Leuten synchronisiert wird oder mit meiner Abteilung, muss ich das eben so planen. Weil wir ja hören wollen vom Herrn, recht so, du guter und treuer Knecht. Ich habe beschlossen, ich will das hören. Ich will nicht, wenn Jesus kommt, Rechenschaft geben müssen, ein Leben geführt zu haben, was in eine ganz andere Richtung ging, als was Gott eigentlich wollte.